Herzlich willkommen zu Lady Macbeth von Mtsensk von Dmitri Schostakowitsch. Es war, so heißt es, ein realer Kriminalfall, der Nikolai Leskow zu seiner Erzählung Lady Macbeth des Mtsensker Kreises angeregt hatte. War er während seiner Zeit am Kriminalgericht von Oriol auf den Fall gestoßen? Oder bei seiner Arbeit als Journalist ab 1860 in Petersburg, als seine ersten Erzählungen in Zeitschriften erschienen? Wir wissen es nicht. Der Shakespeare-Bezug des Titels ist jedenfalls auch eine Modeerscheinung der Entstehungszeit. Es gibt etwa auch einen Hamlet des Tschigorowsker Landkreises und einen König Lear der Steppe von Iwan Turgenew. Als Dmitri Schostakowitsch 1930 mit der Arbeit an seiner Lady Macbeth von Mtsensk begann, war er 24 Jahre alt und frisch verliebt. Es war, wie er sich in seinen Memoiren erinnert, vielleicht die glücklichste Zeit für meine Musik. Mit seiner ersten Oper »Die Nase« nach Nikolai Gogol hatte er gerade großen Erfolg gehabt. Für seine neue Oper wählte er nun die eben erwähnte Novelle von Leskow. Nach der russischen Revolution von 1917 war die gesellschaftliche Rolle der Frau für kurze Zeit neu definiert worden. Gleichberechtigung, Selbstbestimmung, Bildung, Teilhabe am Arbeitsleben und sexuelle Freiheit hatten den strengen Kodex der Zarenzeit abgelöst, demgemäß die Frau der Macht des Hausherrn unterworfen und den Angelegenheiten des Haushalts zugeordnet war. Doch unter Stalin wurden diese Freiheiten nach und nach beschnitten und die Rolle der Frau wieder auf die alten Muster zurechtgestutzt. Wie bereits Leskow, so plante auch Schostakowitsch einen Zyklus über die Situation der Frau in Russland bzw. der Sowjetunion, zu der die Lady den Auftakt geben sollte. Doch dieses Vorhaben wurde nie in die Tat umgesetzt, denn nach dem Erscheinen des berüchtigten Pravda-Artikels »Chaos statt Musik« im Jahre 1936 schrieb er nicht mehr für die Opernbühne. Sein letzter Versuch, den er 1941 mit der Oper »Der Spieler« unternahm, blieb unvollendet. Doch worum geht es in der Oper? Die Kaufmannsfrau Katerina Ismailowa lebt in unglücklicher Ehe als Fremde im eigenen Haus in der russischen Provinz. Der dominante Schwiegervater Boris wirft ihr vor, nach 5 Jahren noch immer keinen Erben geboren zu haben. Als ihr Ehemann Sinowi zu einer Reise aufbricht, lässt Boris sie in einem erniedrigenden Akt öffentlich Treue schwören. Eine Gruppe von Arbeitern auf dem Hof tut der Köchin Aksinia Gewalt an, allen voran Sergei, der Neue. Katerina geht dazwischen und fordert Sergei zu einem Kräftemessen heraus. Katerina ist von Schlaflosigkeit geplagt. Langeweile und Lieblosigkeit machen ihr Dasein unerträglich. Unter einem Vorwand schleicht Sergei sich zu ihr und nutzt ihre Verzweiflung aus. Schlaflosigkeit plagt auch Boris, der ruhelos das Haus und auch seine schöne Schwiegertochter bewacht. Die Gedanken kreisen um seinen schwächlichen Sohn und die eigene Lust. Als er beschließt, Katerina zu zeigen, was ein richtiger Mann ist, trifft er auf Sergei, der Katerina nach gemeinsam verbrachter Liebesnacht gerade verlassen hat. Vor den Augen der Arbeiter und Katerinas peitscht er ihn halbtot, lässt ihn einsperren und fordert, hungrig geworden, den Rest des abendlichen Pilzgerichtes von Katerina, die es ihm vorsetzt, allerdings mit Rattengift gemischt. Im Sterben kann Boris dem herbeigerufenen Popen noch andeuten, dass er vergiftet worden sei. Katerina teilt nun das Ehebett mit Sergei, der Sinowis Rückkehr fürchtet, doch Katerina beruhigt ihn, sie werde ihn bald zum Kaufmann machen. Während Sergei schläft, quält der Mord an ihrem Schwiegervater Katerinas Gewissen und ihr erscheint der Geist des Toten. In der Nacht kehrt unerwartet Sinowi zurück. Er hat von Katerinas Ehebruch gehört und stellt sie zur Rede. Als er handgreiflich wird, stürzt Sergei aus seinem Versteck hervor und hilft Katerina, ihren Mann zu töten. Die Leiche verstecken sie. Katerina und Sergei heiraten. Am Tag der Hochzeit entdeckt der Schäbige auf der Suche nach Schnaps zufällig Sivanovis Leiche und läuft zur Polizei. Auf dem Revier ist man gekränkt, nicht zu den Feierlichkeiten bei den Ismailows eingeladen worden zu sein, und reagiert sich an einem Lehrer ab, der als Nihilist verhaftet wurde. Die Meldung des Schäbigen bietet endlich den willkommenen Anlass, auch ungeladen bei der Hochzeit zu erscheinen. Während der Feierlichkeiten bemerkt Katharina, dass Sinovis Leiche entdeckt worden sein muss, und drängt Sergei zur Flucht, doch es ist bereits zu spät. Beide werden verhaftet. Auf dem Marsch ins Straflager macht der Gefangenenzug Rast für die Nacht. Katharina besticht eine Wache, um zu Sergei zu gelangen. Der hat sich jedoch von Katharina abgewandt und macht sie für sein Schicksal verantwortlich. Sein Interesse gilt nun der Gefangenen Sonjetka, die bereit ist, ihm ihre Liebesdienste für ein paar warme Strümpfe zu verkaufen. Die besorgt er sich von Katharina unter dem Vorwand, sie selbst zu benötigen. Als Katharina den Verrat bemerkt und von den Sträflingen und Sonjetka auch noch verhöhnt wird, tötet sie Sonjetka. Die Gefangenen ziehen weiter, Katharina wird allein in der Steppe zurückgelassen. Im Unterschied zu Leskow, der von Katharina neutral berichtet, ohne zu werten, ergreift Schostakowitsch Partei für seine Protagonistin und verzichtet in der Oper auch auf einen Kindsmord, den das Paar bei Leskow aus Habgier begeht. Schostakowitsch schreibt dazu in seinen Memoiren: Wer Katharina Lwowna kategorisch verurteilt, geht davon aus, dass wer ein Verbrechen begangen hat, auch schuldig ist. Das ist die allgemeine Meinung. Für mich aber ist die Person das Wichtigste. Alles hängt von der Situation ab, vom Menschen. Es ist durchaus eine Wendung möglich, bei der der Mörder nicht der Schuldige ist. Diese nachträgliche Äußerung ist in direktem Zusammenhang mit seiner Biografie zu sehen, denn auch er war während der Stalinzeit unschuldig schuldig, doch dazu später. Katharina ist nicht nur Opfer, sondern auch Täterin. Schostakowitsch rechtfertigt auch nicht ihre Taten, aber in drei Monologen bekommt sie Gelegenheit, ihre Gefühlslage zu vermitteln. Gleich zu Beginn der Oper schildert sie ihre Situation. Skuka ist das entscheidende Wort, das existenzielle Langeweile bezeichnet. Katharina beklagt, dass ihr Leben keinen Sinn habe. Sie sehnt sich nach einer auch sexuell erfüllten Liebesbeziehung, wie sie es in ihrem zweiten Monolog »Alles paart sich« ausführt. In ihrem dritten Monolog am Ende des Werkes muss sie feststellen, dass die Beziehung mit Sergei ihr nur kurzfristig Befriedigung verschafft, tatsächlich aber neue Qualen bereitet und sie zudem in eine völlig emotionale Abhängigkeit gestürzt hat. Schostakowitschs Katharina erscheint musikalisch nicht ironisiert oder verzerrt. Sie ist die einzige authentische Figur in diesem Stück. Für ihn ist Katharina eine, wie er schreibt, kluge, begabte und interessante Frau, deren Charakterisierung musikalisch erfolgt. Es lohnt sich nicht, lange darüber zu reden, wie ich alle diese Verbrechen rechtfertige, weil das bei weitem stärker geschieht durch das musikalische Material, denn ich glaube, dass in einem Opernwerk die Musik die hauptsächliche, führende, entscheidende Rolle spielt. In ihrer Liebe zu Sergei gibt sich Ekaterina Lwowna ganz, außer der Liebe zu Sergei existiert für sie nichts. Die Uraufführung der Lady Macbeth von Mzensk am 22. Januar 1934 in Leningrad war begeistert aufgenommen worden und auch international feierte das Werk große Erfolge. Mit Erscheinen des Pravda-Artikels »Chaos statt Musik« im Jahre 1936 wendete sich das Blatt jedoch und die Oper wurde mit einem Aufführungsverbot belegt. Doch was war geschehen? Schostakowitschs Opern »Die Nase« und »Lady Macbeth von Mzensk« stehen ganz im Zeichen der russischen formalen Schule, einer Kunstrichtung der 1920er Jahre, die sich vor allem gegen Kunst zu ideologischen oder repräsentativen Zwecken und den Realismus des 19. Jahrhunderts wandte. Ihre Theorie des »Skas«, also die Übernahme gesprochener Sprache, auch der Umgangssprache, in die Literatur, geht auf Leskow zurück, der im 19. Jahrhundert solches bereits als Stilmittel in seinen Werken, insbesondere der Lady Macbeth, angewendet hatte. Außerdem sollte Kunst nicht das Leben nachahmen, sondern durch Übertreibung, Verzerrung, Demontage und Collage verborgene Wahrheiten ans Licht bringen. Kunst als Kunstgriff war eines der wichtigsten Postulate dieser Schule, und ein solcher Kunstgriff war bereits die Bezeichnung der Oper als Tragödie-Satire. Das Tragische nimmt Katharinas Akt der Selbstbefreiung jeden Anschein von Glück und Erfüllung, wie auch die satirische Darstellung des Sinovi keinen Zweifel an dessen schwächlicher Persönlichkeit aufkommen lässt. Schostakowitschs Umsetzung erfolgt durch Polystilistik, collageartiges Nebeneinander von Unvereinbarem und der Gleichzeitigkeit von Grundverschiedenem. Seine Musik interpretiert nichts hinter dem Geschehen, sie präsentiert. Schräge Walzer, Orchesterinstrumente in extremen Tonlagen und immer wieder krasse Brüche in der Dynamik und der Tempogestaltung führen zu einem unmittelbaren Miterleben der Bühnenhandlung. Wir sind immer im Hier und Jetzt. Nachdem eine Situation bis ins Extrem gesteigert wurde, bricht sie plötzlich ab und fährt dann in halbem Tempo fort. Diese Unmittelbarkeit erleben wir etwa in der auskomponierten Beischlafszene zwischen Katharina und Sergei, bei der Auspeitschung Sergeis durch Boris und im letzten Bild, als Katharina den Verrat Sergeis erkennt. In solchen Momenten analysiert Schostakowitsch musikalisch die Wirkung von Triebkräften. Die Polizei wird skurril in Szene gesetzt, eine gleichermaßen lächerliche wie beängstigende Macht, die über Leben und Tod entscheiden kann. Durch ein zusätzliches Bühnenmusikensemble verstärkt Schostakowitsch den Orchesterklang in einzelnen Szenen und schafft neben einer anderen Raumperspektive auch akustische Überwältigung. Es waren hauptsächlich kompositorische Mittel wie diese und weniger der, wie es heißt, vulgäre und primitive Inhalt, die in dem berüchtigten Pravda-Artikel kritisiert wurden und Schostakowitsch den Vorwurf des Formalismus einbrachten, der nicht nur seine Karriere, sondern auch ihn und seine Familie an Leib und Leben bedrohte, denn damit galt er als Feind des Systems. In dem Artikel heißt es unter anderem: Melodiefetzen und Ansätze von Musikphrasen erscheinen nur, um sogleich wieder unter Krachen, Knirschen und Gekreisch zu verschwinden. Dieser Musik zu folgen ist schwer, sie sich einzuprägen unmöglich. So geht es fast die ganze Zeit. Den Gesang ersetzt das Geschrei, und wenn es dem Komponisten gelingt, eine einfache, ausdrucksstarke Melodie zu finden, dann stürzt er sich entsetzt ob eines solchen Vergehens sofort wieder in das Dickicht des musikalischen Chaos, das stellenweise in Kakophonie übergeht. Die Klarheit, die der Hörer verlangt, wird durch rhythmischen Wahn ersetzt. Diese Musik ist absichtlich so verkehrt geschaffen, um durch nichts an die klassische Oper oder den symphonischen Klang von allgemeinverständlicher Einfachheit zu erinnern. Diese Musik ist geschaffen worden, um die Oper zu verneinen, um sich der Einfachheit, dem Realismus, der Verständlichkeit des Bildes und dem Gewicht des Wortes im Theater entgegenzustellen. Es ist dies ein linkes Chaos statt einer echten, menschlichen Musik. Mit diesem Formalismusvorwurf war Schostakowitsch erpressbar geworden. In seinen Memoiren erinnert er sich: In meinem nicht sehr heiteren Leben gab es viele traurige Ereignisse, und es gab Perioden, in denen sich die Gefahr besonders verdichtete, mich besonders hart bedrängte. Dann verstärkte sich auch die Angst besonders. In diesen Perioden war ich dem Selbstmord nahe. Die Gefahr schreckte mich, ich sah keinen Ausweg, ich war ganz und gar von Furcht beherrscht, war nicht mehr Herr meines eigenen Lebens. Meine Vergangenheit war ausgestrichen. Meine Arbeit, meine Fähigkeiten, all das brauchte niemand. Und die Zukunft bot keinen Hoffnungsschimmer. Ich wollte einfach verschwinden. Das war der einzig mögliche Ausweg. Nach der öffentlichen Drohung durch den Pravda-Artikel verschwand Schostakowitsch immer mehr hinter einer Maske, die aus einer westlichen Rezeptionshaltung heraus lange falsch gedeutet wurde. Man fragt sich manchmal, wie dieser Teil der Musikgeschichte wohl aussehe, wenn dieser junge, innovative Komponist nicht den Repressalien des Systems ausgesetzt gewesen wäre. So aber hatte Schostakowitsch in der Stalinzeit ein System verborgener Aussagen entwickelt, das durch die Verwendung bestimmter Themen, Motive, Intonationen und Formen dem widerspricht, was an der Oberfläche zuerst zu hören ist. Diesen doppelten Boden hat er auch später beibehalten. Es war eine Art Geheimsprache, die in der Sowjetunion alle verstehen konnten, die keine Anhänger des Systems waren. So fasziniert an der Musik Schostakowitschs bis heute ihre Mehrdeutigkeit. Und es gibt noch immer viel zu entdecken. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen ein spannendes und anregendes Opernerlebnis.